Hallo zusammen und herzlich willkommen hier im Demokratieturm und zu dieser Episode des Demokratzers. Mein Name ist Nora Hecklin, ich arbeite für das Politforum Bern und es freut mich sehr, Sie alle zu diesem Gespräch, Initiative, Referendum, Bevölkerungsrat begrüßen zu dürfen. Der Demokratieturm ist ein offener Ort für Diskussionen und politische Bildung am Puls von Zeit und Politik. Mit unseren Anlässen, Angeboten und Ausstellungen wollen wir dazu beitragen, die Demokratie gemeinsam weiterzuentwickeln. Denn gerade dadurch bleibt sie lebendig.
Demokratie.
Das Thema ausgeloste Bevölkerungsräte passt sehr gut zum Demokratieturm und unseren drei Leitfragen. Wer ist dabei? Wie kommen Themen auf den Tisch? Und wie entscheiden wir gemeinsam? Denn dafür alle diese drei Fragen stellen Bevölkerungsräte innovative mögliche Antworten in den Raum. Mit dem Losverfahren werden Bevölkerungsräte als Abbild der Gesellschaft zusammengestellt. Es sollen also möglichst alle Menschen potenziell dabei sein können. Weiter sind Bevölkerungsräte eine gesprächsorientierte Form der Beteiligung. Themen werden also nicht nur von PolitikerInnen und ExpertInnen, sondern von allen ausgelosten und auf konstruktive, lösungsorientierte Weise diskutiert. So fordern sie uns auf, darüber nachzudenken, wer in einer Demokratie mitreden, gehört werden und mitentscheiden soll. Daher möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Rückblick auf die Ausstellung machen. Es gab nämlich viele Inputs, auch von Seiten der Ausstellungsbesuchenden. Bei der Station in der Ausstellung zum Thema Bevölkerungsräte und direkte Demokratie haben wir gefragt, welches Demokratie-Update braucht die Schweiz? Es sind über 50 Vorschläge und Inputs auf Post-its an der Wand zusammengekommen. Neben vielen Vorschlägen, das Stimm- und Wahlrecht auf 16 Jahre zu setzen oder auf EinwohnerInnen ohne Schweizer Pass auszuweiten, waren auch einige dabei, die gut zum heutigen Gespräch passen. So findet nämlich jemand, man sollte Gemeindeversammlungen als Bevölkerungsräte gestalten, das heißt als Einwohnerversammlungen, in denen alle Einwohner, nicht Bürger, mitsprechen dürfen. Jemand anderes schlug vor, direkt eine Bevölkerungsratsregierung einzuführen. Einer weiteren Person gingen Bevölkerungsräte aber eventuell nicht weit genug, denn sie fragte, was wären noch radikalere Alternativen zu schließlich doch wieder Ja-Nein-Abstimmungen, zum Beispiel Explorationsprojekte für mehrere Lösungen. Zusammenfassend meinte jemand, die Gesellschaft sollte mitreden können, ihn und ihre Ideen und kollektive Intelligenz zur Lösung von Problemen beitragen können. Und ganz einfach, meinte eine andere Person, mehr Bevölkerungsräte. In diesem Podcast nehmen wir diese Kernfrage aus der Ausstellung nochmals verstärkt in den Fokus, nämlich inwiefern können Bevölkerungsräte ein Update für die Demokratie, für die direkte Demokratie in der Schweiz darstellen. Und so diskutieren wir, wie könnte eine längerfristige Verankerung von Bevölkerungsräten in der direkten Demokratie der Schweiz konkret aussehen? Was können Bevölkerungsräte zu informierten und lösungsorientierten Volksentscheiden beitragen? Nun übergebe ich sehr gerne das Wort an Raphael von Matt. Er ist Bundeshausratredaktor der SRG und wird das heutige Gespräch moderieren.
Demokratie.
Raphael von Matt spricht heute mit unseren drei Podiumsgästen. Zum einen wäre das Céline Colombo. Sie ist die Leiterin der Koordinationsstelle Teilhabe des Kantons Zürich und hat für den Kanton Zürich bereits mehrere Bevölkerungsräte koordiniert und organisiert. Dann online zugeschaltet nimmt aus Ostbelgien Nicole de Palmenard teil. Sie ist die wissenschaftliche Betreuerin des Bürgerdialogs beim Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und begleitet diesen Bürgerdialog, der erste permanente Bevölkerungsrat ist. Als dritter Teilnehmer ist Nenad Stojanovic dabei. Er ist Professor an der Universität Genf und im Zentrum für Demokratie Aarau und ist Co-Initiator des Bevölkerungsrat 2025 und hat mit dem Verein Demos Gen bereits viele solche Bevölkerungsräte in der Schweiz initiiert und begleitet. Leider konnten wir aufgrund einer technischen Störung den Einstieg des Gesprächs nicht aufzeichnen und das Gespräch steigt somit in der Mitte ein. Falls Sie aber noch mehr Interesse haben an Bevölkerungsräten, empfehlen wir die bereits veröffentlichten Episoden auf Demokratzer zum Thema anzuhören. Viel Spaß!
Demokratzer.
Macht dieses Losverfahren und dann hat man diese Gruppe. Und da ist jetzt ja wieder der Unterschied, die Leute, die im Parlament sitzen, die haben da wie Erfahrung, die haben das gelernt sozusagen. Und hier hat man jetzt eine Gruppe von Leuten, für die ist das eigentlich Neuland. Und da möchte ich jetzt zu Ihnen, Frau Colombo, noch einmal zurückkommen. Dann hat man diese 30 Leute und sie haben die dann so eingeschlossen in einen dunklen Keller, ohne Wasser, ohne Brot. Nein, das ist ein bisschen... Aber einfach irgendwo in einem Saal, an einem Wochenende, hat man die zusammengebracht, eben das Thema war wie vorgegeben. Und dann müssen die ja wie lernen, miteinander zu reden und dass es irgendwie nicht einfach ein Leerlauf ist. Wie macht man das? Also was hat da rausgeschaut?
Ja, ich würde auch sagen, da ist die professionelle Moderation ganz entscheidend. Bei uns waren das zwei Wochenenden, Samstag, Sonntag, volles Programm. Wir hatten sehr gute Verpflegung und eine schöne Location, aber es war streng, also es war wirklich Arbeit. Und das erste Wochenende, der allererste Tag war wirklich der ganze Tag praktisch dem Kennenlernen und dem so ein bisschen ins Gespräch kommen gewidmet, dass sich alle wohlfühlen, dass alle sich überhaupt in der Lage fühlen, sich zu äußern, sicher genug, wohl genug. Und dann war auch das erste Wochenende, vor allem der zweite Tag, da gab es eine ganze Reihe von Inputs von verschiedenen Expertinnen. Einerseits Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, die so ein bisschen wissenschaftliche Grundlagen dargelegt haben. Andererseits aber auch Stakeholder haben wir die genannt, Interessensvertretende aus verschiedenen Organisationen. Und da haben wir versucht, das politisch ausgeglichen, oder da kam dann der Geschäftsführer des lokalen Gewerbeverbands und aber auch Vertreter der Klimajugend oder jemand vom irgendwie Fleischverband oder und dann jemand von einer eher Organisation oder so, ja. Genau. Also wir haben da versucht, so einen Ausgleich herzustellen, damit die Leute ein bisschen, und die kommen ja mit sehr unterschiedlichen Vorwissen dahin, ein bisschen eine gemeinsame Wissensgrundlage haben. Und eigentlich erst am zweiten Wochenende ist man dann so richtig in die Diskussion und die Ausarbeitung der Empfehlungen eingestiegen. Ja. So.
Also das Ganze nennt sich ja mit dem Fachbegriff die Deliberative, also das eben das Erörternde, Beratende. Ist das neben dem Losverfahren für Sie, Herr Stojanovic, auch so zentral, dass die Menschen einfach sagen, ihr geht da nicht raus, bis ihr 10 Vorschläge habt, dass man einfach miteinander lernt, Lösungen zu erarbeiten im konstruktiven Gespräch?
Ja, also tatsächlich also Aspekt Deliberation ist jetzt den Vorteil Nummer 2, also abgesehen vom Losverfahren. Und das ist auch eben ein Unterschied zum Parlament. Weil was passiert im Parlament? Im Parlament sind meisten natürlich vertreten ihre eigenen Parteien, sehen auch natürlich Lobbys, Interessengruppen dahinten und sie kommen, ich sage nicht immer, aber sehr oft bei gewissen politischen Diskussionen schon mit fixfertigen Positionen. Und dann sie machen so für die Medien oder für Rhetorik ein bisschen wie Debatte im Parlament, aber eigentlich alle wissen schon, was sie abstimmen. Und dann am Ende, man zählt nur, wer ist die Mehrheit gewinnt. In einem deliberativen Verfahren, in einem Bevölkerungsrat, der Ansatz ist ganz anders. Die Leute kommen in der Regel ohne dass sie eine Voridee oder eine Position haben zu bestimmten Thema. Das wissen wir, weil wir machen auch mit ihnen Umfragen. Antwort auf viele Fragen. Manchmal ist das Thema, die Thematik in den Einladungsbrief angegeben. Aber sehr oft ist das nicht der Fall. Zum Beispiel gerade dieser Bevölkerungsrat 25 Schweizerische Ebene, das war über Gesundheitskosten. Das Thema war nicht, es gab eigentlich diejenigen, die sich angemeldet haben, mussten eine Umfrage ausfüllen und dort gab es mehrere mögliche Themen, fünf Themen und dann hat eine Mehrheit diese Gesundheitskosten ausgewählt, aber am Anfang sie wusste nicht, was das Thema ist. Gut. Und die Idee ist wirklich, also sie sollen dort kommen mit einem offenen Geist, hören aufeinander die verschiedenen Argumenten. Eigentlich die Idee, da ist das das bessere Argument sozusagen gewinnt. Also dass sie auch die Argumente so fact checken, ob sie wirklich dann stimmen und sich auch willig sein, eigene Meinung auch zu ändern, wenn ich überzeugt bin, dass eine andere Person eine andere Meinung hat. Und was ist gut eben, weil wir dank diesen zweistufigen Verfahren, wir haben ein Gremium, wo alle Schichten und alle Alter, Geschlechter und so vertreten sind. Das heißt, es kommen zusammen Leute aus verschiedenen Bubbles sozusagen, die Leute, die sich sonst nicht begegnen in der Gesellschaft. Und dieser Austausch, das finde ich immer, das ist immer wirklich finde ich wirklich unglaublich, wie die Leute, die Teilnehmer schätzen das sehr, dass sie mal begegnen jemanden, der sie sonst nicht in eigenem Leben begegnen. Und das hätten wir jetzt eben nicht, wenn wir einfach zu viele Akademiker hätten, weil die sind dann kommen aus der gleichen Bubble das ist etwas, was sehr wichtig ist.
Frau de Palmenar, Sie haben auch oft bei diesen Veranstaltungen mit dabei. Was jetzt meine beiden Kolleginnen hier beschrieben haben, ist das auch etwas, was Sie in Belgien beobachten, so dass die Leute wirklich so mit einer Offenheit in diese Diskussion gehen?
Ja, wenn wir sie einmal dabei haben, dann sind sie offen und dann nehmen sie teil. Und es hängt auch immer wieder von der Persönlichkeit der Person ab. Es gibt auch sehr introvertierte Personen, die teilnehmen, die dann eben nicht so schnell und so laut zu Wort kommen. Und da ist diese externe, professionelle Moderation extrem wichtig, die sicherstellt, dass jeder in dieser Runde zu Wort kommen kann, seine Meinung äußern kann. Und durch diesen Ideen-Melting-Pot, durch diese Ideenverschmelzung entstehen halt neue Ideen und entsteht das Kreative, weil wir nicht mit vorgefertigten Meinungen da sitzen, wie in einem Parlament. Die Abgeordneten kommen mit ihrem Abstimmungsverhalten quasi schon in die Sitzung rein. Wir haben Menschen da, die sich inspirieren lassen. Das kann auch zu Konflikten führen, wenn eine Meinung nicht berücksichtigt wird. Wir haben auch schon den Fall gehabt, dass eine Person den Raum verlassen hat, weil die Idee nicht aufgegriffen wurde. Und das gehört aber zur Demokratie dabei, dass man ein bisschen Flexibilität bei seiner Meinung, bei seinem Standpunkt braucht und dass man gemeinsam alle zusammen zu einem Standpunkt kommt. Und das passiert auch so, dass es nie zu Kampfabstimmungen kommen muss. Es wird eigentlich immer im Konsens entschieden, welche Empfehlungen dann schlussendlich formuliert werden.
Sie wollten noch kurz etwas.
Ja, da habe ich so ein bisschen eine kritische Beobachtung gemacht. Ich finde auch, das ist natürlich die Theorie, oder? Dieses Deliberative, das beste Argument setzt sich durch. Und ich finde auch die Begegnungen zwischen Leuten, die sich sonst nicht begegnen, das wäre sensationell. Und da glaube ich, das kann gerade in einer kleinen Gemeinde auch wie so den sozialen Zusammenhalt stärken, kann einen Effekt haben. Aber also ich habe nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass sich das beste Argument durchsetzt, sondern eher der kleinste gemeinsame Nenner. Also so, man will ja niemandem so stark auf die Füße treten, man lernt sich kennen, man hat eine gute Diskussionskultur, man ist sehr respektvoll, was ja auch ein Kriterium der deliberativen Demokratie ist. Und also so harte Kämpfe, das haben wir nicht so erlebt, dass jemand dann den Saal verlässt oder so, sondern eben so, man einigt sich dann auf die Lösungen, die jetzt nicht revolutionell sind, aber wo alle so ein bisschen die Zustimmung noch geben können. Am Schluss wurde ja dann auch abgestimmt, also in unserem Fall. Und das, finde ich, hat ein bisschen die so Innovationskraft und Fortschrittlichkeit und Kreativität der Lösungen eher beeinträchtigt. So, das war eher meine Erfahrung.
Wollen Sie da noch etwas ergänzen?
Ja, das ist, vielleicht jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Also was machen eigentlich diese Leute? Weil wir darüber haben nicht, also Empfehlungen, aber wozu? Und so. Es gibt mehrere mögliche Modelle. Und die zwei Hauptmodelle, die wir auch in der Schweiz getestet sind, ist, dass sie eben sich diskutieren über ein gewisses Thema. Sagen wir, was kann die Gemeinde Uster zum Klimaschutz beitragen zum Beispiel? Okay, das ist ein bestimmtes Thema und dann kommen sie mit einer Reihe von Empfehlungen und diese Empfehlungen werden der Exekutive, dem Stadtrat oder Parlament gegeben und dann die machen, die Behörden dann machen, was sie damit wollen. Aber wir haben auch ein anderes Modell, die diese Bürgerpanel, Bevölkerungsräte verknüpft mit der direkten Demokratie. Das heißt, die Thematik ist eine Abstimmung, ein Referendum oder über eine Volksinitiative. Das ist die Thematik. Und Sie müssen da nicht kommen mit Empfehlungen, dieses Referendum sollen wir ja oder nein stimmen, sondern Ihre Aufgabe ist durch also das Thema zu vertiefen, hören, was sagen die Ja-Seiten, was sind die Argumente der Ja-Seite, was sind die Argumente der Nein-Seite. Und Ihre Aufgabe ist so ein Statement, wir nennen das Bürgerbrief, zu schreiben, kurz und bündig, relativ, also zwei Seiten, wo Sie kurz sagen, worum geht es bei diesem Referendum, und dann auf der anderen Seite die drei wichtigsten Argumente, gemäß Bevölkerungsrat, drei wichtigsten Argumente, um Ja zu stimmen, und drei wichtigsten Argumente, um Nein zu stimmen, ohne eine Empfehlung. Und dann dieser Bürgerbrief, diese Arbeit, dann wird allen Stimmberechtigten verteilt, in dieser Gemeinde oder im Kanton. Kanton Genf hat das schon zweimal gemacht. Das heißt, Sie kriegen dann mit den offiziellen Unterlagen, Sie kriegen auch ein Statement, was diese Gremium von ganzen normalen Bürgern und Bürgern, also nicht Politiker und Politiker, meint zum Thema und was gemäß Ihrer Vertiefung dieses Thema, was sind die wichtigsten Argumente um Ja und was sind die wichtigsten Argumente um Nein zu stimmen.
Und eben, Sie sagen, da gewinnen dann die besten Argumente, weil das war ja so Ihre Erwiderung.
Genau, also dort ist schon so, dass unter vielen, also ich gebe jetzt Ihnen ein Beispiel, also unser erster, also vielleicht ein konkretes Beispiel hilft. Unsere erste Panel Citoyen haben wir das genannt in Sion, Sitten, Kanton Wallis, 2019. Das war über ein, das Thema war eine eidgenössische Abstimmung über die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen. Das war eine Volksinitiative vom Mieterverband der Schweiz. Gut. Und dann sie, als Sie mal diese Stakeholders, also die als einen Vertreter vom Mieterverband gehört haben, und daneben gab es einen Vertreter, die Gegeninitiative war von der Chambre Immobilière Valaisanne, also die
Hauseigentümer.
Genau, Hauseigentümer. Und dann zum Beispiel der Vertreter vom Mieterverband hat unter anderem Argumente gesagt, diese Initiative, das ist gut für den Mieterstand, also für la classe moyenne, so etwas hat er gesagt. Und dann als am nächsten Tag diese Panel Citoyen mit Fachpersonen, mit Experten gefragt hat, hatte mehrere Fragen. Also es gab auch die Frage, ja, was ist eigentlich dieser Mittelstand? Und dann ein Soziologe, Professor der Uni Lausanne, hat gesagt, ja, wissen Sie, es ist da nichts, es gibt keine klare Definition, es ist ein bisschen schwammig, das wird oft in der Politik benutzt, aber eigentlich war, wo genau Mittelstand beginnt und wo, das ist nicht klar. Und dieses Argument zum Beispiel hat dann das Panel Citoyen dann weggelassen. Sie haben gesagt, ja, das ist dann, wenn das nur nicht klar ist, dann, das muss jetzt nicht stehen in unserem Bürgerbrief, womit wir eigentlich allen Stimmberechtigten helfen möchten, zu entscheiden, was, ob sie ja oder nein stimmen. Und dieses Argument zum Beispiel haben sie dann weggelassen und dann sich auf bessere oder Argumente, die dann wirklich mit Fakt gecheckt oder Faktproofs waren, haben sie sich auf diese Argumente dann fokussiert.
Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es da diese zwei Modelle gibt, oder wo man Empfehlungen erarbeitet oder eben auch wo man so einen Text, wo der dann allen zugesandt wird, erarbeitet. Hier vielleicht meine Frage, der Bund zum Beispiel oder auch der Kanton, wenn es Abstimmung gibt, die verschicken ja schon solche Unterlagen. Was ist denn jetzt, wieso brauche ich jetzt noch mal einen Bürgerbrief?
Also das ist eine berechtigte Frage, aber es ist so, dass es gibt zwei Sachen. Erstens, für viele Stimmbürgerinnen und Bürger sind diese Broschüre, offizielle Broschüre, doch zu dick, doch manchmal auch schwierig zu verstehen. Und aus diesem Grund die Aufgabe für den Bürgerpanel, einen kurzen Statement, also eben nur zwei Seiten, und sich wirklich fokussieren auf die drei wichtigsten Argumente, und möglicherweise übrigens, oder beziehungsweise das kommt auch spontan. Sie verfassen das in einer doch einfacheren Sprache. Das habe ich zum Beispiel, auch das ist so eine konkrete Anekdote. Sie waren dort beim Verfassen von diesen Argumenten und es geht wirklich um Phrasing. Wie wollen wir das? Und dann jemand hat gesagt, ja, aber diesen Satz, meine Großmutter kann das nicht verstehen, können wir das nicht ein bisschen einfacher? Also sie geben sich wirklich Mühe, um das möglichst verständlich zu schreiben, so dass die Mitbürgerinnen und Bürger, die dann diesen Bürgerbrief kriegen, dass sie dann auch wirklich verstehen. Also das ist das Erste. Und zweitens ist es so, dass wir haben doch einen Teil, viele Umfragen beweisen das, ein Teil der Bevölkerung, die doch nicht so wirklich Vertrauen hat in was von den Behörden kommt. Eben Propaganda oder von der Regierung ist das. Und die Idee ist hier, oder Hypothese, dass wenn aber Sie sehen, das kommt von einer Gruppe nicht Politikerinnen und Politiker, sondern von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, ausgelost etc. etc., dass mindestens ein Teil von diesen Leuten das eher liest als etwas, was von den Behörden kommt. Also das ist
machen wir noch kurz den Faktencheck hier im Saal. Wenn jetzt eben Sie die Möglichkeit hätten, bei der nächsten Abstimmung, egal jetzt ob auf national oder lokaler, kantonaler Ebene, noch einen Bürgerbrief, eben so eine Erläuterung von einem Bürgerpanel zu erhalten, wer würde sagen, ja, das würde ich gerne lesen. Gut, also doch, das scheint sich zu bewähren. Das andere Modell, Frau de Parmenard, ist ja eben, dass eine Gruppe in diesem Bürgerdialog gewisse Vorschläge macht und dann die zu Handen des Parlaments weitergibt. Was haben Sie da für die Erfahrung? Also Frau Kolopa hat vorhin gesagt, ja, da kommen einfach so ein paar nette, ja, man sollte weniger Auto fahren, ich sage jetzt irgendetwas, das wäre gut fürs Klima oder so. Also wie konkret, wie hilfreich ist das in Ihrer Erfahrung bei diesem konkreten Beispiel?
Also wir haben jetzt schon 6 Bürgerversammlungen abgehalten. Bürgerversammlung ist das, was wir gerade Bevölkerungsrätin nennen. Sie haben an das Wort dafür. Unsere 7. findet jetzt im Herbst statt. Und die BürgerInnen haben ein bestimmtes Thema, das vorgegeben ist, das auch von BürgerInnen ausgewählt wird. Das Thema wird nicht von der Politik vorgegeben, auch nicht von der Verwaltung, sondern die BürgerInnen selber, von den Bürgerrat nennen wir. Und die Teilnehmenden an der Bürgerversammlung haben dann die Aufgabe, Empfehlungen zu formulieren, die dieses Thema und diese Grundfrage betreffen. Und diese Empfehlungen sind teils sehr präzise und teils sehr weitläufig. Und das ist immer die Schwierigkeit, für die BürgerInnen Empfehlungen zu formulieren, die die PolitikerInnen dann umsetzen können, weil sie laut unserem Gesetz diese Empfehlungen auch umsetzen müssen. Die landen also nicht irgendwo in einer Schublade, sondern es gibt eine strukturierte Nachverfolgung der Umsetzung dieser Empfehlungen. Und je besser formuliert, umso besser sind sie umsetzbar. Und wir setzen dann mittlerweile auch auf weniger ist mehr. Zum Anfang haben wir sehr, sehr viele Empfehlungen gehabt. Dann kommt man irgendwann nicht mehr nach, als Politiker oder Politikerin die umzusetzen. Und haben dann in der Entwicklung auch dieses Prozesses, dieses Modells festgestellt, je weniger Empfehlungen, die aber besser formuliert sind, umso besser auch die Chance für die PolitikerInnen, sie umzusetzen, weil sie dann auch anders darauf reagieren können.
Also da ist es eigentlich so, dass die da reagieren müssen. Bei den Pilotprojekten im Kanton Zürich waren das mehr so freiwillige Empfehlungen.
Also sie mussten Stellung dazu nehmen, die Exekutive. Das hatten wir abgemacht. In jeder der 3 Gemeinden war ein Exekutivmitglied involviert und hat auch am Anfang gleich am ersten Tag einen Input gegeben und so ein bisschen den Rahmen gesteckt, versucht, den Rahmen zu stecken. Was können wir überhaupt auf der Ebene unserer Stadt umsetzen? Was ist ungefähr der Budgetrahmen, den wir im Stadtrat haben? Wann muss es ins Parlament? Welche Themen dürfen wir überhaupt? Aber nichtsdestotrotz war es ganz schwierig, die Diskussion, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung, innerhalb dieser Grenzen zu halten. Und die Empfehlungen waren natürlich nicht so generisch, wie Sie das jetzt dargestellt haben, vielleicht ein bisschen überspitzt. Es waren 40 teilweise sehr spezifische und auch sinnvolle Empfehlungen, aber nicht viel, dass jetzt nicht auch schon Fachleute in der Verwaltung sich ausgedacht hätten oder auf diese Idee gekommen wären. Ich bin natürlich jetzt auch Verwaltungsmitglied, deshalb. Aber was wichtig war, und das war die Rückmeldung der Mitarbeitenden,
es hat ihnen ein sehr gutes Gespür dafür gegeben, welche Ideen kommen besser an. Man konnte so ein bisschen die eigenen Ideen validieren oder was trifft auch auf mehr Akzeptanz, wenn wir das umsetzen, wo müssen wir vorsichtiger sein, so den Puls der Bevölkerung zu spüren. Die hatten alle drei Gemeinden, waren gerade im Umsetzen eines Maßnahmenplans Klimaschutz. Deshalb war das schon hilfreich für sie, da so zu spüren, bei welchen Maßnahmen müssen wir vielleicht eine größere Kommunikationsoffensive, was ist völlig klar und wird auch oder, dann begrüßt von der Bevölkerung. So.
Gut, wir haben jetzt ein bisschen besprochen, wie das ausgelost wird. Das ist ja ein wichtiger Aspekt und wir haben dann auch, was es bringen soll. Ich möchte jetzt noch darüber sprechen, wie man das eigentlich in unser System einpassen kann. Bei Ihnen in Ostbelgien ist es so, Sie haben das eben gesagt, es ist eigentlich wie fix installiert und es muss auch darauf reagiert werden, die Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Also bei Ihnen ist es eigentlich eine Ergänzung, die funktioniert.
Ja, würde ich so unterschreiben. Es ist kein Parallelparlament. Die BürgerInnen haben keine politische Entscheidungsmacht. Sie dienen, wenn man es ein bisschen platt sagen möchte, als Inspirationsquelle für die PolitikerInnen. Das Besondere an unserem Modell ist, dass es permanent ist. Ich sage immer, es findet statt, komme was wolle, weil wir jeden Herbst eine Bürgerversammlung haben und im Frühjahr vorher die BürgerInnen auslosen. Das Thema auch von den BürgerInnen im Bürgerrat selbst festgesetzt wird. Also wir brauchen keine Initiative einer Gruppierung, oder keine Initiative von BürgerInnen, damit dieser Prozess stattfindet. Wir brauchen auch keine Initiative der PolitikerInnen, wir brauchen keine Themensetzung der PolitikerInnen. Und dieses Permanente, dieses immer wiederkehrende ist positiv, weil es auch den politischen Entscheidungsprozessbetrieb inspiriert und auch weiterentwickelt.
Was ich interessant finde, wenn man jetzt so die typische Schweizerin, den typischen Schweizer, ich mache wieder das etwas pauschal, die würde vielleicht jetzt sagen, ja, wir haben doch die Direktdemokratie, wir brauchen doch das gar nicht. Wir sind ja sowieso die beste Demokratie der Welt. Was würden Sie jetzt so einer kritischen Stimme sagen, die findet, ja, gerade in der Schweiz, wir haben ja schon Bürgerinnen, Bürgerbeteiligung, wir können ständig abstimmen, fast schon zu viel, das braucht es nicht noch auch.
Ja, das ist eigentlich die Kritik, die ich schon gehört habe, bevor ich zum ersten Mal eben in Sion 2019 ein erstes Pilotprojekt damals organisiert habe. Und tatsächlich, was ist passiert? Also Gegenteil ist passiert. Und zwar aus zwei Gründen oder zwei Indikatoren. Erstens, wir haben jetzt das schon jetzt mehrmals erwähnt. Es gibt eine erste Auslosung von etwa 2.000 bis 3.000 Leute und diese Personen müssen sich dann anmelden. Ja, ich will. Und diese Quote, die Prozent von den Leuten, die in der Schweiz sagen, ja, ich will, ist im Durchschnitt etwa 8%. Wir hatten so Spitze bis 12%, 10%, ein bisschen tiefer im Muster, aber im Durchschnitt 8%. In anderen Ländern, also jetzt bin ich sehr neugierig bei unseren Kollegen aus Ostbelgien, wie ist jetzt Stand heute der Durchschnitt dort. Aber ich weiß von anderen Projekten in Europa, in Frankreich, Deutschland, ist diese Prozent ist eher bei 3, 4, vielleicht 5%. Das heißt, in der Schweiz ist dieses Interesse höher. Und jetzt natürlich kommt der Grund dafür, man sagt, es ist gerade, weil wir in der Schweiz so viel Direktdemokratie haben, dass es gibt schon eine politische Kultur der Partizipation, deswegen, aber gut, das zeigt immerhin, dass es ein Interesse hier gibt. Zweitens, dieses Pilotprojekt in Sion, ich habe damals gedacht, ja gut, ich habe Geld vom Nationalfonds, um so einmal so etwas zu organisieren und that's it. Aber es gab so ein starkes auch Medien-Echo in den Medien in der ganzen Schweiz, so dass wir bis heute, also großes Interesse von der Verwaltung, eben Frau Colombo kommt aus so einer Verwaltung in Zürich, und die sind dann zu uns gekommen und gesagt, ja, wir finden das eine super Sache, wo wir wollen das auch im Kanton Zürich machen, im Kanton Genf, in Bellinzona, im Kanton Aargau, so dass wir bis heute, seit diesem ersten Experiment in Sion, bis heute, es gab in der Schweiz etwa 15 Bevölkerungsräte, und zwar auf allen Ebenen, von einem Quartier in Lausanne bis Städten wie Sion, Yverdon, Ust, Winterthur, Bellinzona, Kanton Genf, Kanton Aargau, bis zum auch schweizerischen Ebene gab es zwei, weil eben offenbar auch hier gibt es ein Bedürfnis für so etwas und ja, das ist, was ich antworten kann.
Frau Colombo, wie sehen Sie das? Wie passt das in das Schweizer System hinein? Wo sehen Sie da die Lücke, die man noch füllen kann?
Also einerseits, ja, wir haben sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten, aber gerade das macht das System so anspruchsvoll, oder? So ein Modell wie das, was Leon beschrieben hat, wo man auch vor einer Abstimmung zusammenkommt und sich mit der Abstimmung auseinandersetzt, ist ja auch im Sinne der politischen Bildung der Bevölkerung, kann hilfreich sein, besser in dieses System besser zu verstehen. Dann B, die Beteiligung ist sehr tief bei uns und nicht nur sehr tief, sondern auch sehr ungleich, oder? Es gibt systematisch Gruppen, junge Menschen, mit Menschen mit geringem Einkommen, mit tiefer Bildung, die nicht teilnehmen an diesen Abstimmungen. Und die holt man mit solchen alternativen Formaten im besten Fall ab, gerade wenn man es so mit einer Zufallsauswahl macht. Es muss nicht zwingend ein Bürgerinnenrat in dieser Form sein, wie wir es heute besprechen, aber da sehe ich schon Potenzial. Und plus, was ich schon auch sehe, ist diese Formate, die setzen ja an einem anderen Zeitpunkt an im politischen Entscheidungsprozess, können an einem anderen Zeitpunkt. Nicht erst, wenn eine ausgearbeitete Vorlage vorliegt und wir Ja oder Nein sagen können, sondern zum Beispiel beim Agenda Setting, welche Themen bewegen überhaupt die Leute in einem bestimmten Themabereich. Oder wenn die Vernehmlassung stattfindet, dann nimmt ja die Bevölkerung meistens nicht teil, obwohl es möglich wäre. Da könnte man sich auch überlegen, in diesem Prozess beispielsweise einen Bevölkerungsrat zwischenzuschalten. Da sehe ich einen Mehrwert beispielsweise.
Frau de Palmenar, Sie wurden vorhin angesprochen von Herrn Stojanovic. Wie hoch ist denn da das Interesse oder die Beteiligungsquote bei Ihnen?
Wir waren mal bei 10%. Wir sind mittlerweile bei 7%. Und diesen Rückgang der positiven Rückmeldungen versuchen wir zu kompensieren, indem wir erstens mehr Briefe bei dieser ersten Phase der Auslosung verschicken. Und jeder wichtige Schritt im Prozess, also auch der Auslosungsprozess, wird durch eine Medienkampagne begleitet, damit die Menschen wissen, da kommt ein Brief, da steht Parlament drauf, aber das ist nicht so schlimm, was da drin steht. Also damit die diesen Brief auch nicht wegschmeißen, sondern ihn aufmachen, begleiten wir das alles durch den Medienkampagnen.
Was ja interessant ist, Sie haben selber ja nicht in Belgien und in Ostbelgien die direkte Demokratie, aber Sie haben diesen Blick von außen. Einfach die Frage an Sie, nicht, dass Sie uns belehren müssen, aber Sie können uns trotzdem sagen, wie das aus Ihrer Sicht aussieht. Haben Sie das Gefühl, doch, das macht sich gut auch in unserem System?
Ich denke, dass man nicht sich die Frage stellen soll, entweder oder, sondern vielleicht alles gemeinsam. Also deliberative Demokratie ist sicherlich wichtig, um wieder zu lernen, miteinander zu diskutieren und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass die direkte Demokratie wichtig ist, um BürgerInnen wieder das Gefühl der eigenen Macht oder Entscheidungsmacht zu geben. Zu sagen es mal, ich kann auch als BürgerIn etwas entscheiden. Und zwar direkt durch eine Wahl, die darüber hinausgeht, Person für die Besetzung der Parlamente zu sehen.
Was ja interessant ist, das waren jetzt im Kanton Zürich jeweils in einzelnen Gemeinden einzelne Pilotprojekte. Herr Stojanovic, Sie haben jetzt von 15 Projekten insgesamt gesprochen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, waren das immer so wie Einzelprojekte. Und wir möchten ja auch auf Auftrag des Politforums auch darüber reden, wie kann man das etablieren, dass es wie zum Beispiel in Ostbelgien dann einfach so dazugehört. Und wenn man jetzt Ihnen den Zauberstab oder das Zepter des Königs in die Hand gäbe, wie würden Sie das umsetzen, dass es eben ein fixer Teil wäre?
Ja, danke für diese Frage. Das ist tatsächlich jetzt für diese letzte Runde wichtig zu betonen. In Belgien ist, so viel ich weiß, der erste Ort in Europa, wo so ein Bevölkerungs-, also Sie nennen das Bürgerrat, beziehungsweise ein bisschen anders, institutionalisiert wird. Eben ein Teil der Institution. Und ich denke, die positiven Effekte, die wir jetzt als Forscherinnen und Forscher denken, dass das haben kann auf die Demokratie, das kann sich auch nur zeigen, wenn das wirklich ein wenn auch wir hier vielleicht in einem Stadt oder mindestens einem Kanton so etwas hätten, dann könnten wir schauen, ja, hat das wirklich dann diese positive Effekte auf politische Bildung, auf die sonst politische Partizipation der Bevölkerung und so weiter in der Demokratie. Und ich denke, jetzt im schweizerischen Kontext, man sollte auch denken im Sinne von einer Ergänzung von bestehenden Institutionen der repräsentativen und direkten Demokratie. Und wir haben, es gibt auch Vorschläge im Raum, eine zum Beispiel sinnvolle Ergänzung wäre, einen permanenten Bevölkerungsrat zu haben, sagen wir in einem Kanton, und der hätte die Möglichkeit, gewisse Reformen vorzuschlagen, die ähnlich sind wie die Reformen, die durch eine Volksinitiative kommen. Das heißt, bei einer Volksinitiative, es gibt immer ein Komitee dieser Volksinitiative, die erarbeiten eine Reform. Wenn sie die Unterschriften sammeln, dann das geht zum Parlament. Das Parlament kann sagen, ja, nein, oder wir schlagen einen Gegenvorschlag. Und dann dieser Entscheid vom Parlament kommt zurück zum Initiativkomitee und der Initiativkomitee entscheidet, ob sie die Initiative zurückziehen, ob sie den Gegenvorschlag vielleicht annehmen oder ob sie am Ende wollen doch, dass das Volk entscheidet. Und so etwas ähnlich könnte ein Bevölkerungsrat eine ähnliche Kompetenz haben, dass sie sich mit einem Thema beschäftigen, viel darüber denken, diskutieren und am Ende kommen sie mit dem Vorschlag. Das Parlament kann sagen, ja, nein oder Gegenvorschlag, aber am Ende kommt dieser Entscheid zurück an den Bevölkerungsrat und der Bevölkerungsrat kann sagen, ja, wir möchten, dass zu diesem Thema doch das Volk das letzte Wort hat. Das heißt, das würde diesen Bevölkerungsräten irgendwie mehr Macht geben als ein Gremium, der einfach so Empfehlungen an die Behörden gibt und dann Behörden entscheiden. Aber gleichzeitig hätte dieser Gremium doch nicht eine Entscheidungsmacht zu entscheiden, eine Reform, sondern am Ende entscheidet entweder wieder das Parlament oder das Volk und im schweizerischen Kontext eben, wir sind schon gewöhnt, dass am Ende sehr oft das Volk entscheidet und das wäre, denke ich, aus meiner Sicht eine sinnvolle, kluge Ergänzung der bestehenden Institutionen. Und wenn wir so ein Gremium hätten, sagen wir in anderen Kantonen oder auf Bundesebene, das würde heißen, jedes Jahr Tausende von Leuten würden diese Erfahrung machen. Und das ist doch auch eine Art der Schule der Demokratie für diese Teilnehmenden. Und ich bin dann sicher, dass dann die Effekte auf das ganze System der Demokratie in der Schweiz positiv wären.
Da möchte ich jetzt gerne eine zweite Meinung einholen. Wie sehen Sie das, Frau Colombo?
Ja, ich bin nicht so überzeugt, ob es einen permanenten, ich finde zwar die Erfahrung aus Belgien wirklich sehr spannend, ob es einen permanenten Bevölkerungsrat braucht. Ich glaube auch, der politische Widerstand ist groß, weil das muss man schon auch sagen, von Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Ich nehme es wunder vielleicht, wie das dann in Ostbelgien war, wird das schon auch als Angriff auf ihre Rolle empfunden, oder? Die sagen uns, ja, aber Moment mal, das ist unser Job, jetzt Legislatur zu machen oder Gesetze auszuarbeiten oder Politikvorschläge zu machen. Wieso brauchen wir denn da jetzt so ein nicht gewähltes Gremium? Es ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen politisch. Ich stelle mir aber vor, dass sich auch zum Beispiel einzelne Gemeinden oder Kantone entscheiden können, das zwei, dreimal im Jahr durchzuführen zu bestimmten Fragen oder auch die Fragen bestimmen lassen von so einem Gremium, die Anliegen. Und auch dann könnte sich so eine Kultur ergeben, oder? Wo dann in einer Gemeinde vielleicht jede Person über die Jahre mal die Chance hat, dann so etwas zu partizipieren. Das stelle ich mir eigentlich von der breiten Wirkung her schön vor, weil das ist ein großes Fragezeichen, das ich habe mit diesen Einzelprojekten. Erreichen wir das Skalierung, Breitenwirkung? Und das Zweite, was ich mir eigentlich spannend vorstellen kann, ist das, was ihr jetzt gemacht habt mit dem Bevölkerungsrat schweizweit, oder? Das gibt ja schon. Scheint mir immer mehr Fragen, wo die nationale Politik einfach keine Kompromisslösungen mehr findet, tragfähige, beispielsweise die Rentenpolitik oder auch Schweiz-EU-Beziehungen, finde ich ein Thema, wo ich das Gefühl habe, manchmal geht die Meinung der Bevölkerung und der Elite sehr weit auseinander. Und da stelle ich mir vor, so wie sie das in Irland gemacht haben, könnte es spannend sein, solche Gremien einzusetzen und zumindest eine qualifizierte Meinung der Bevölkerung abzuholen.
Nur ganz kurz, Sie haben Irland erwähnt. Ich weiß nicht, ob das alle, also was ist da in Irland?
In Irland gab es auf der nationalen Ebene zu zwei Themen, das war das Abtreibungsrecht und das war einmal die Ehe für alle, so einen aber sehr langfristigen, über mehrere Monate, ein großes Gremium von zufällig ausgewählten Leuten aus der Bevölkerung und ParlamentarierInnen, die sind zusammengekommen und haben eine Vorlage ausgearbeitet, die dann der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt wurde. Und so ist zum Beispiel das Abtreibungsrecht erneuert worden, liberalisiert worden und die Ehe für alle eingeführt worden. Es wird immer so ein bisschen als das Erfolgsbeispiel für solche deliberativen Prozesse genannt. Das finde ich vorstellbar.
Ein interessanter Aspekt, ich wende mich wieder an Sie, Frau de Palmenar, ist dieser Widerstand der etablierten Politik, der Parlamente. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, in Belgien hat man sich immer an den Händen und fröhlich und kein Widerstand. Also, das ist ein bisschen vereinfacht, aber weshalb gibt es dort diesen Widerstand weniger?
Den gibt es bei uns weniger, beziehungsweise fast gar nicht, weil die Initiative zur Einsetzung des permanenten Beteiligungsmodells von den Politikern selber kam. Mhm. Das ist selten, wenn Politiker selber diese Idee haben und es dann ausarbeiten. Dieses Modell wurde mit Experten ausgearbeitet. Aber die Initiative kam von den PolitikerInnen selber. Also es war keine zivilgesellschaftliche Initiative, es war keine Initiative von BürgerInnen, sondern eben von den MandatsträgerInnen. Und deswegen gibt es da keinen großen Widerstand. Und dieses Modell, diese Partizipation ist wirklich im politischen Entscheidungsprozess akzeptiert und ist auch Teil davon. Also, was ich ganz spannend fand, ist die Bemerkung, mit Empfehlungen oder mit Rückmeldungen der Politik nochmal rauszugehen an die Bevölkerung und die große Bevölkerung durch direkte Partizipation zu beteiligen. Das finde ich sehr spannend.
Und ich möchte wissen von Ihnen, Herr Stojanovic, Frau Colombo hat es gesagt, Schweizer Polizsystem eher träge, eher nicht so reformfreudig. Sie haben vorhin eine Idee skizziert. Wie würden Sie das angattigen, wie wir in der Schweiz sagen, dass da vielleicht doch die Ständeräte oder wer auch immer dann sagt, ja gut, probieren wir mal.
Wir haben ein ganz schönes Instrument dafür in der Schweiz und das Instrument ist die Volksinitiative. Das heißt, die Leute können Unterschriften sammeln für so etwas, also die Politik kann auch Nein sagen, aber am Ende, wenn das vor das Volk kommt und die Mehrheit Ja sagt, ist das dann angenommen. Kurz,
ja. Ja, das ist jetzt richtig. Eine kurze Antwort. Was?
Aber vielleicht nur noch etwas über diese Institutionalisierung, weil ich möchte das nicht vergessen, beziehungsweise diese Sichtweise, das ist nicht so, dass alle Politikerinnen der Schweiz dagegen sind. Also im Gegenteil, also wenn wir das gemacht haben in all diesen, also 15 Fällen, ist es, weil in vielen Kantonen oder Städten es gab Politikerinnen und Politiker, die dort doch einen Mehrwert gesehen haben und das unterstützt haben. Nur dank dieser Unterstützung konnten wir das übrigens auch machen. Aber und sogar eben im Kanton Genf, es gibt sogar etwas, was ich jetzt eine fast Halbinstitutionalisierung nennen würde. Das heißt, der Regierungsrat von Kanton Genf hat entschieden, dass mindestens während dieser Legislatur, dann schauen wir in der nächsten Legislatur, dass es einmal pro Jahr bei einer kantonalen Abstimmung eben so ein Bevölkerungsrat diese kleine Broschüre eben kurz und bündig schreibt und nicht mehr Staatskanzlei. Das haben sie letztes Jahr im November gemacht im Kanton Genf, ohne unsere Beteiligung. Das ist jetzt wirklich gelaufen, also Kanton Genf hat diese Initiative genommen und tatsächlich im letzten November die Stimmberechtigten von Genf haben so in der offiziellen Unterlage so ein Statement von diesem Bevölkerungsrat oder Panel Citoyen, haben sie das Notice Explicative, haben sie das genannt. Haben Sie das bekommen und damit konnten Sie Ihre Meinung machen, also was bei diesem bestimmten Thema abzustellen.
Ich blicke gern noch einmal ins Publikum und schaue, ob sich da Fragen oder Bemerkungen angestaut haben. Ja, bitte, dorthin.
Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich habe eine Frage an Frau de Palmenar nach Ostbelgien und zwar, sind ja viele dieser Bevölkerungsräte ad hoc oder werden einmalig, eben wir haben es gehört, als Pilotprojekte durchgeführt. Und entsprechend ist auch die Breitenwirkung auf die Demokratie oder das demokratische System oder die Gesellschaft beschränkt, eben weil das nur einmal stattfindet. Und ein Ausweg, den man sich da erhofft, ist eben diese Institutionalisierung, dass das permanent geschieht. Jetzt in Ostbelgien gibt es das seit mehreren Jahren. Mich würde interessieren, gibt es diese breiten Effekte auf die Gesellschaft in Ostbelgien? Also wie bekannt ist dieses Format in der Gesellschaft? Hat sich irgendetwas verändert in der Demokratie in Ostbelgien? Sind die Leute zufriedener? Haben sie ein höheres Vertrauen? Engagieren sie sich mehr? Können Sie dazu etwas sagen?
Jetzt hört man Sie plötzlich nicht mehr.
Jetzt geht's.
Jetzt ist wieder gut, ja.
Jetzt geht's wieder. Vielen Dank für die Frage. Ich habe sie leider nicht gesehen, aber sehr gut gehört. Also wir können nur von der Datenlage ausgehen, die uns gerade zur Verfügung steht. Und das sind die Personen, die an diesem Prozess teilnehmen. Und bei den Interviews dieser Personen können wir feststellen, dass sie sehr positiv, sehr gestärkt und mehr Vertrauen in Institutionen aufgehen. Aber wie die breite Bevölkerung oder welchen Einzelversuch die breite Bevölkerung in Ostbelgien hat, das wissen wir noch nicht. Das ist Teil der wissenschaftlichen Begleitung, Auswirkungen des Bürgerdialogs. Also diese Daten müssen wir noch sammeln, müssen wir feststellen. Wir haben schon einige Interviewreihen gemacht in den letzten Jahren und wir müssen jetzt noch welche machen in den nächsten Jahren und dann die Datenlage vergleichen. Die zweite Frage war, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Helfen Sie mir nochmal kurz auf die Sprünge. Ja. Der Bekanntheitsgrad, genau. Erstaunlicherweise ist unser Modell außerhalb von Ostbelgien besser bekannt als in Ostbelgien selbst. Also es gibt wenig Leute, die viel über den Bürgerdialog wissen. Es gibt viele Leute, die mal irgendwas davon gehört haben, die den Namen schon mal gehört haben, aber die nicht zuordnen können, was das ist. Also weiterhin Kommunikation nach außen, Kampagnen zur Bekanntmachung des Bürgerdialogs sind wichtig. Deswegen flankieren wir alle wichtigen Geschehnisse, wie die Auslosung, die Themensetzung, die Bürgerversammlung etc. immer mit einer PR-Kampagne, um zu informieren, breit zu informieren.
Also wir müssen noch einmal eine Veranstaltung machen in ein paar Jahren, wenn Sie das dann erhoben haben, dann können wir auch diese Frage dann beantworten. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Gibt es noch weitere Bemerkungen, bitte?
Vielen Dank, wenn ich noch einmal darf. Also wir haben jetzt verschiedene Themen angesprochen, das Losverfahren. Was mir ein bisschen gefällt hat, ist die Konstitution, die Art von Modus operandi, so einer Institution. Und der dritte Punkt, den wir jetzt einigermaßen in Extremis angesprochen haben, ist der Outcome, die Qualität des Outcomes, der Resultate. Und ich gebe es zu, ich komme aus diesem Umfeld, ich habe auch viele Panels geleitet, aber im wirtschaftlichen Umfeld. Und ich möchte jetzt von Ihnen eine Abschätzung kriegen, wie groß schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass so aus einem Rat auch disruptive Ansätze kommen? Ich gebe so, aus meinem Umfeld, im wirtschaftlichen Umfeld, sind nie disruptive Ansätze aus einem Panel entstanden.
Können Sie das vielleicht etwas ausführen, was Sie damit meinen?
Völlige Abkehr von bisherigen ausgetretenen Pfaden. Also was Sie vorhin mal gesagt haben, Herr Sanjojic, ist für mich eigentlich, ich finde es halt sich okay, also eine inkrementelle Evolution der Gesellschaft mit wirklich kleinen Schritten ist okay für mich. Aber eben, es gibt allenfalls oder in bestimmten Bereichen, ich denke zum Beispiel Klima und so weiter, was wir wirklich Disruption benötigen. Und ich habe Bedenken, ob die Bevölkerungsräte in der Lage sind, solche Schritte tatsächlich auch auszuarbeiten.
Ja, das ist sehr spannend, Frau Colombo. Wie sehen Sie das? Kommt auch mal so wie ein großer Wurf, fast schon eine kleine Revolution aus so einem Bevölkerungsrat raus?
Also ich war ja, ich würde es nicht ausschließen, ich war eher ernüchtert, weil das ist ja, war ja ein bisschen die Erwartung. Es gab ja Klimabewegung, die haben dieses Instrument auch propagiert. Es gab wirklich diese Idee, oder wenn man mal vorwärts machen will mit dem Klimaschutz, dann braucht man diese Bevölkerungsräte. Und das war gar nicht unsere Erfahrung, sondern eben die des kleinsten gemeinsamen Nenners, wenn man natürlich Leute von links, Mitte und rechts an den Tisch bringt und alle gehört werden wollen, da gibt es nicht. Aber ich will nicht ausschließen, dass das möglich ist, wenn man die Fragestellung und vielleicht den Rahmen auch so steckt, dass das möglich ist und die kann ich mir das schon vorstellen, aber tendenziell oder der Mechanismus, wie das funktioniert, es ist konsensorientiert, es ist respektvoll, es ist alle verschiedenen, von links bis rechts an einem Tisch, das ist nicht disruptiv, das ist das Gegenteil. Also mein Eindruck. So.
Vielleicht noch kurz die Frage nach Ostbelgien, wie ist es bei Ihnen eben? Sie haben gesagt, das sind handfeste Vorschläge, Empfehlungen, aber so auch mal etwas out of the box?
Sehr selten. Auch wenn hier Moderation bei den Treffen die Personen immer dazu animiert, auch mal out of the box zu denken und auch mal rauszugehen, kommen vielleicht schon mal Ideen auf den Tisch, die dann diskutiert werden und dann werden sie wieder abgewandelt. Dann wird auch wieder dieser kleinste gemeinsame Nenner gefunden. Also
so eingemeldet.
Eben auch, wie Frau gesagt, schwierig in solchen Formaten wirklich disruptive Empfehlungen auszuarbeiten. Was nicht bedeutet, dass es nicht geschehen kann. Und ich glaube noch nicht mal, dass es themenabhängig ist, sondern dass der Fokus auch auf diese Deliberation, auf der Deliberation liegt, auf dem Miteinander, auf dem gemeinsamen Reden und gemeinsamen Lösungen finden. Und da geht man meistens einen Weg, genau, gemeinsam, kleinsten gemeinsamen Nenners und nicht der Extreme.
Also ist das vielleicht, Herr Stojanovic, auch der Vorteil oder der Mehrwert, dass man gemeinsam zu einem Vorschlag kommt, der dann halt vielleicht nicht so revolutionär ist?
Ja, die Frage ist ein bisschen eben, wie man das jetzt definiert, was ist dann disruptiv. Aber wenn wir sagen, dass etwas eben, was sonst nicht kommen würde aus einem Parlament, weil dafür gibt es eigentlich, also ich bin dann schon, ich sehe schon, also es gibt Bevölkerungsräte, die doch kommen mit Vorschlägen, die dann so in einem Parlament nicht durchkommen. Jetzt bei unserem letzten über Gesundheitskosten etc. etc. Es gab einen Vorschlag, die Werbung für Tabak und Alkohol ganz zu verbieten. So etwas würde man im Parlament nicht, das würde nicht aus dem Parlament kommen, weil ich würde auch sagen, weil es gibt auch viele Lobbys dahinter, die das, auch wenn man jetzt vielleicht überzeugt ist, dass es jetzt gut, dass es solche Verbot dieser Werbung gibt. Aber auch im Bevölkerungsrat ist das dann doch gekommen. Die Antwort ist auch ein bisschen kontextabhängig. Es kann sein, dass im schweizerischen Kontext dieser Drang zum Konsensus, Kompromiss doch ein bisschen stark ist. In anderen Ländern ist vielleicht die Polarisierung ein bisschen stärker. Eben in Frankreich hat dieser Klimarat, Convention Citoyenne pour le Climat, 150 ausgeloste Personen aus ganz Frankreich, die sind dann doch gekommen mit etwa mehr als 100 Vorschläge zum Klimawandel. Und einige waren, ich habe jetzt nicht, also jetzt Beispiel im Kopf, aber die sind dann auch doch gekommen mit verschiedenen Vorschlägen, die dann doch im Rahmen der französischen Politik doch als disruptiv wahrgenommen wurden und dann tatsächlich wahrscheinlich aus diesem Grund dann vom Parlament und vom Präsidenten dann doch nicht angenommen wurden. Aber das ist dann vielleicht eine Limite von so einem nicht institutionalisierten Bevölkerungsrat, wie das auch in Frankreich war, dass eben seine Macht dann endet dort. Wenn sie in Frankreich diese Macht hätten, mindestens gewisse von diesen Vorschlägen ein Referendum zu stellen, dann könnte man eine breitere Debatte öffnen und dann vielleicht eine Mehrheit des Volkes würde das annehmen. Weil eben nur kurz nochmals, ein wirklich Vorteil von diesen Gremien ist, dass sie im Vergleich zum Parlament, wo viele, wie Sie wissen, es gibt diese Wortsprüche, nach der Wahl ist vor der Wahl. Das heißt, viele Parlamentarier sind gewählt und dann natürlich haben sie schon als erstes Ziel, wieder gewählt zu werden in 4 Jahren. Und wenn sie das als Ziel haben, dann sie müssen schon dann berücksichtigen, was sagen die Lobbys hinten, diejenigen, die ihren Wahlkampf finanziert haben und sie möchten, dass sie das wieder mal finanzieren in 4 Jahren, dann sind sie nicht mehr so frei zu bestimmen, zu sagen, was sie wollen. Und das ist ein Vorteil vom
Bevölkerungsrat,
weil die werden nicht wieder gewählt.
Genau. Da ist noch eine Bemerkung oder Frage.
Genau, noch kurz eine Bemerkung. Ich habe auch einen wirtschaftlichen Hintergrund und habe mich viel mit disruptiver Innovation auseinandergesetzt.
Ja,
und ich denke, das Wichtigste dort war die Herangehensweise per Design Thinking, wo man halt auch oft ohne zu werten zuerst mal ganz viele Informationen sammelt in Ideen und dann erst anfängt zu schauen, was ist jetzt möglich, was ist jetzt realistisch. Und ich denke, das wäre vielleicht eine wertvolle Art und Weise, wie diese Räte dann in Zukunft auch methodisch vorgehen können.
Vielen Dank, ja, sehr interessant. Ich möchte zum Schluss noch nach vorne blicken und Ihnen drei auf dem Podium die Gelegenheit geben, so ein bisschen zu wünschen. Frau Colombo, wenn Sie jetzt eben vielleicht für den Kanton Zürich, aber Sie dürfen ruhig auch größer wünschen, was wäre so in Bezug auf den Bevölkerungsrat Ihr Wunsch, wenn Sie so in die Zukunft blicken? Sie haben ja gesagt, eben diese Projekte, die gab es jetzt in Zürich und unterdessen ist es wie ein bisschen eingeschlafen.
Bei uns war es jetzt nicht so wie bei euch, es ist sehr viel Interesse. Wir haben den Gemeinden wie einen Leitfaden zur Verfügung gestellt, eine wissenschaftliche Evaluation und die Möglichkeit, sich bei uns zu melden, wenn es Interesse an den Themen gibt. Es gab angeblich wenig Nachfrage, bis keine. Wir haben das deshalb jetzt ein bisschen auf Eis gelegt. Ich fand die eingangs vorgelesene Statement, dass man auch die Gemeindeversammlungen mehr wie Bürgerinnenräte organisieren sollte, das fand ich eine Idee, die ich eigentlich super finde, weil ich glaube, viele Gemeinden oder fast alle Gemeinden stellen sich die Frage, was machen wir mit diesen Gemeindeversammlungen, diejenigen, die sie haben. Da kommt halt niemand hin und die, die kommen, sind immer ein bisschen die gleichen, die auch sonst sehr engagiert sind, sehr wertvoll, aber oder es fehlt ein großer Teil der Bevölkerung, ob man die nicht irgendwo innovativ
ist. Ein anderes Post-it war ja mehr Bevölkerungsräte, ist das auch Ihr Wunsch?
Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Prioritäten setzen könnte, die Ressourcen sind beschränkt, sowohl personell als auch finanziell, dann würde ich sie vielleicht eher da setzen, dass man die Information, die politische Bildung stärkt und die Informationen, den Zugang zu Information, politischen Informationen und überhaupt zu den politischen Rechten, Barrierenabbau, zum Beispiel leichte Sprache, einfache Sprache bei den Abstimmungsunterlagen, Zugänglichkeit, vielleicht auch Einbezug von Personen, die keinen Pass haben, die jünger als 18 Jahre alt sind. Also das fände ich was prioritär für die Belebung der Demokratie als jetzt zwingend Bürgerinnen.
Ja. Nenad Stojanovic, was wäre Ihr Wunsch?
Ja, also, um das jetzt klarzustellen, also ich möchte jetzt nicht, dass jetzt am Ende die Meldung kommt oder so, ich bin gegen Wahlen oder gegen Parlament etc. Also ich denke, Parlamente, Parteien also haben eine Rolle und Wahlen haben eine Rolle, die wichtig ist in einer Demokratie, auch hier. Ich war selber gewählte Politikerin im Stadtparlament Lugano, im Tessiner Parlament, also ich kenne das. Und ich sehe Vor-, aber auch Nachteile. Auch direkte Demokratie, auch dort bin ich ein starker Befürworter, habe selber mehrmals Referenden, auch manchmal sehr Unterschriften gesammelt auf der Straße, ich finde das auch gut. Aber auch aus diesem Grund finde ich die Ergänzung von diesen zwei wichtigsten Institutionen, die wir schon haben, eben Direktdemokratie und repräsentative Demokratie, Ergänzung mit Losverfahren, Deliberation und Bevölkerungsräte wirklich für sinnvoll in diesem Kontext, schweizerischen Kontext, aber auch in anderen Kontexten und eben eine Idee, einen Vorschlag oder habe ich schon eben zitiert, wie sie unsere Institutionen in einer sinnvollen Art und Weise ergänzen können und eben damit kann ich
vielleicht, wenn man jetzt sagt, eben zum Beispiel der Klimawandel, dass ja wirklich ein globales Problem ist, wie wäre es denn mit einem globalen Bevölkerungsraum?
Es gibt das schon, die Kollegen aus Australien haben das schon auch gemacht. Natürlich, das muss dann online stattfinden, etc. Auf europäischer Ebene, Ebene der Europäischen Union machen sie das auch. Gerade jetzt im Mai gab es eine über Hate Speech oder so. In Brüssel treffen sich das aus allen Ländern. Also eben, solche Bestrebungen gibt es schon.
Und dann kommt noch das intergalaktische Kontrast. Also wie man nächstes. Frau de Palmena, Sie sehen sehr zufrieden aus. In Belgien haben wir gelernt, mindestens in Ostbelgien läuft alles wunderbar. Sie haben wahrscheinlich gar keine Wünsche mehr.
Doch. Also ich wünsche mir, dass in Ostbelgien jede Person über den Bürgerdialog Bescheid weiß. Das wäre schon mal ganz toll. Aber was ich mir auch wünsche, ist, dass die PolitikerInnen weiterhin den Mut haben, solche Partizipationsmodelle weiterhin zu entwickeln und ihnen den nötigen Platz einzuräumen und auch kreative Lösungsansätze zu suchen und nicht zu sagen, sagen jetzt was und lassen wir das so, wie es ist. Und fällt es ein, dass wir den Mut der PolitikerInnen in die BürgerInnen mit einzubeziehen in die Entscheidungsprozesse, das wir für die Zukunft verändern.
Sie haben jetzt hier heute Abend das leuchtende Beispiel eigentlich für uns alle gedient, aber auch dort gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken für das Mitdiskutieren und natürlich Ihnen auch im Publikum. Vielen Dank.
Demokratie.